Herzlichen Dank. Es ist relativ spät, wir sind alle schon sehr, sehr müde. Ich ganz besonders, weil ich heute schon sehr zeitig aufgestanden bin, weil ich den ersten Vortrag heute schon um 7.30 Uhr halten musste und dazu auf die Gynäkologie gegangen bin, soweit so fächerübergreifend. Das Zweite, was ich sagen kann, fächerübergreifend, ja, wir haben Untersuchungen gemacht bei Patienten mit Morbus Crohn und Gingivitis und wir haben gesehen, dass beispielsweise Gingivitis sehr, sehr ausgeprägt ist bei Patienten mit Morbus Crohn. Wahrscheinlich handelt es sich hier wirklich um Common Grounds, aber ich glaube nicht, dass die Gingivitis jetzt eine große Rolle spielen wird bei dem, was ich Ihnen hier jetzt zu sagen habe, weil da geht es um lokale Dinge. Da geht es nicht um den systemischen Effekt von Entzündung, sondern es geht wirklich um den lokalen Effekt von Entzündung und zwar ganz spezifisch im Gastrointestinaltrakt. Der Gastrointestinaltrakt, und deswegen bin ich ja der Gastroenterologe, der zu dem Thema spricht, geht oben im Mund los, wenn wir so wollen, vom Zahn weg, Ösophagus, Magen, da gehört auch die Leber und die Galle ein bisschen dazu, Dünndarm, Dickdarm, Rektum. Und wenn Sie sich die entzündlichen Erkrankungen in diesem Bereich ansehen, wie zum Beispiel die chronische Ösophagitis, die chronische Gastritis, PSC steht für primär sklerosierende Cholangitis, also eine chronische Entzündung der Gallenwege, Hepatitis, Dünndarm, die chronische Entzündung im Dünndarm wäre zum Beispiel Morbus Crohn oder auch Zöliakie. Und auch Colon und Rektum haben wir die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, speziell Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Dann sind alle die in einem direkten Verhältnis, aber lokal bezogen, nicht systemisch jetzt, lokal bezogen mit Tumoren verknüpft, nämlich Entzündung im Ösophagus, Tumor im Ösophagus, Entzündung im Magen, Tumor im Magen, Entzündung in den Gallengängen, Tumore in den Gallengängen. Das sind die kolangiozellulären Karzinome. Wir haben halt diese neuen Abkürzungen, die wir so sehr lieben. Verzeihen Sie das bitte auf dem Tier. Die Hepatitis, das hepatozelluläre Karzinom. Hier die Maltlymphome im Dünndarm. Für Morbus Crohn gibt es auch Dickdarmkarzinome und das Spezielle natürlich bei der Colitis ulcerosa Dickdarmkarzinome. Und das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns im Christian Doppler Labor für molekulare Karzinomprävention beschäftigen. Wir fragen uns, wieso kommt es bei diesen Patienten einerseits zum Tumor und zweitens, was können wir dazu tun, diesen Tumor zu vermeiden? Sie sehen hier das klassische Bild einer Colitis ulcerosa, kleine punktförmige Entzündungsareale. Auch wenn sie Colitis ulcerosa heißt, sind diese Ulzera punktförmig, mikroskopisch klein und diese kleinen roten Punkte sind mikroskopische Blutungen. Wenn Sie Gewebsproben nehmen und diese zu Ihrem Pathologen schicken, dann gibt er Ihnen Befund eines chronisch gemischten Infiltrats in der Lamina propria und von neutrophilen Granulozyten, die dann die Epithelkrypten durchwandern und sogenannte Kryptenabszesse bilden. Sie kennen das aus dem Studium. Die Neutrophilen sind deswegen im Zentrum des destruktiven Geschehens. Aber es sind viele andere Zellen auch. Und diese chronisch entzündlichen Zellen, wir haben es heute schon ein paar Mal gemacht, machen im Darm, und das ist unser Modell, an dem wir arbeiten, vier verschiedene Effekte, die alle tumorigen wirken. Ich werde mich auf den ersten Effekt dann in den weiteren Slides konzentrieren, weil das der Inhalt unserer Forschungsarbeit ist. Die Bildung von RONs, das sind die reaktiven Sauerstoff- und Stickstoffradikale, die dann zu DNA-Schäden führen. Und diese DNA-Schäden, was dann damit geschieht, über das werden wir ein bisschen weiter reden. Das, was aber auch parallel passiert und was sehr, sehr gut publikatorisch belegt ist, sind die Aktivierung von Zytokinen, Zytokinen und auch Signaltransduktionswegen, wie zum Beispiel NF-kappa-B, die dann zur Perpetuierung der Entzündung einerseits, aber auch zum Blockieren von Apoptose führen, über den Block von Apoptose zu einer Verlängerung des Zellüberlebens und damit zu einer Ermöglichung, mehr Mutationen zu akquirieren. Chemokine, Angiogenesefaktoren führen dazu, dass die Angiogenese gesteigert wird und schließlich können auch Entzündungszellen die maligne Transformation und die Metastasierung im Sinne einer Epithelial Mesenchymal Transition fördern und so zur Metastasenbildung beitragen. Wie gesagt, unser Fokus liegt ganz am Anfang im zentralen Geschehen der Mutationsentstehung. Und da muss man sich etwas kurz fragen, wie funktioniert das so? Das ist ein sehr komplexes Thema, das sehr konserviert ist von Bakterien über Pilzen bis hin zu Mammaliens, dass es immer wieder Schäden von außen gibt. Es gibt zum Beispiel UV-Schaden, ja? Da haben wir dann unsere Sauerstoff- und Stickstoffradikale. Wir haben Strahlen. All diese Schäden von außen führen zu ganz spezifischen DNA-Schäden. Diese spezifischen DNA-Schäden, ich möchte Sie jetzt nicht verwirren und da jetzt ins Detail hineinholen, ich möchte nur sagen, dass es für jede Art von DNA-Schaden auch ein Reparaturwerkzeug in der Zelle gibt, das sehr stark konserviert ist. Und das essentiell ist deswegen, weil diese DNA-Schaden jeden Tag millionenfach in unserem Organismus passieren. Und millionenfach werden sie repariert. Wenn es also durch Entzündung und durch diese Sauerstoff-Stickstoff-Radikale zu DNA-Schaden kommt und solche Reparaturmechanismen, die eh reparieren, würden wir eigentlich keinen Tumor erwarten, weil ja die Reparatur vorhanden ist. Was dazukommen muss, ist, dass die Entzündung selbst direkt auch diese Reparaturmechanismen lahmlegt oder blockiert. Das Mismatch-Repair-System, das Nucleotide Excision Repair System, Basic Excision Repair, Double Strand Break Repair, Translesion Synthesis. Wenn die lahmgelegt sind, dann können Mutationen entstehen und dann kann ein Tumor wachsen. Dann kommt es zu genomischer Instabilität, zu Mutationen, chromosomaler und Mikrosatelliteninstabilität. Das heißt, der eigentliche Prozess, und da sind wir immer mehr überzeugt, ist nicht die Induktion von vermehrten DNA-Schäden, sondern der eigentliche Prozess, der zum Tumor führt, ist, dass die Entzündung parallel dazu diverse Reparatursysteme blockiert und lahmlegt. Ich werde ein bisschen über diesen Field-Effekt heute auch noch sprechen, weil der auf dem Gebiet, auf dem ich arbeite, immer interessanter wird und auch ein bisschen was von dem Konzept widerspiegelt, was wir eigentlich sehen. Aber wir glauben, dass es sogenannte Founder-Mutations, ganz wichtige Mutations gibt, die sich dann ausbreiten, dass dieser Field-Effekt dazu führt, dass große Areale eigentlich Mutationen tragen, dass diese mutierten Areale dann sich krebsartig verwenden. Wir verwenden das Wort Dysplasie und dann eigentlich der invasive Tumor entsteht. Das wäre sozusagen die Progression von der ersten Mutation bis hin zum fully blown cancer. Wie gesagt, das Gebiet, auf dem wir uns ein bisschen spezialisiert haben, ist die Mikrosatelliteninstabilität. Und warum hat uns das interessiert? Weil ein sehr früher Befund, Sie sehen 1994 und hier 1996, gezeigt hat, dass nicht nur in den Tumoren Mikrosatelliteninstabilität häufig zu finden ist, sondern ganz besonders auch im chronisch entzündeten Gewebe, das nämlich noch nicht tumorös verändert ist. Das heißt, es lag nahe, dass da ein Prozess stattfindet, der schon in der chronischen Entzündung etwas vorbereitet, dass darauf dann der Tumor entsteht. Die Daten könnten sich leicht erklären lassen durch die sogenannte CPG Island Methylator Hypothesis, wo man gesehen hat, dass über Methylierung von C, also epigenetische Veränderung von CPG-Strängen, die man hier zum Beispiel sieht, und hier sieht man die Methylgruppen daran. Durch solche Methylierungen in Promoterarealen können epigenetisch Promotoren stillgelegt werden, die Gene werden nicht transkribiert. Eines dieser Gene, die gerne stillgelegt werden, ist das MLH1, und das MLH1 ist eines der Mismatch-Repair-Gene, und wenn das stillgelegt wird, kommt es zu Mikrosatelliteninstabilität. Die Studien haben sofort auch gezeigt, Sie sehen hier das Datum 2000, dass eigentlich so etwas zu finden ist. Hier sieht man immer unmethyliert und methyliert, unmethyliert, methyliert, und da sieht man schon eine methylierte Bande hier, eine methylierte Bande hier und eine hier und eine hier. Das heißt, man sieht Methylierungen in diesem MLH1, und man hat auch dann im MLH1 auch nicht mehr färben können in Tumorarealen. Das ist gesundes Areal, und hier wäre der Tumor, beziehungsweise das ist chronisch entzündlich verändert, hier wäre der Tumor, hier ist auch eine dysplastische Reaktion, MLH1 ist nicht mehr exprimiert, und man hat angenommen, ach, jetzt ist alles erklärt. Was wir in unseren Versuchen aber nicht gesehen haben, und das haben andere auch nicht gesehen, ist, dass durch Entzündung eigentlich MLH1 wirklich methyliert werden kann. Wir sehen eigentlich, und das sind Versuche von Herrn Kampreger, der in der fünften Reihe sitzt, wo er Co-Kulturen mit aktivierten neutrophilen Granulozyten macht und diverse Mismatch-Repair-Proteine sich ansieht, dass eigentlich die Quantität dieser Proteine sich nicht verändert. Und das Konzept der Methylierung wurde auch verlassen. Der Erfinder des Prozesses, Jean-Pierre Isser, hat eigentlich in einer sehr schönen Analyse zeigen können, dass die sogenannten Typ-C-Gene und auch die Typ-A-Gene bei Patienten, und UCD steht jetzt für Colitis ulcerosa Dysplasie, das wären die weißen Balken, Colitis ulcerosa, Cancer, das wären die grauen Balken, und Sporadic Cancer als Kontrollgruppe. Und da sieht er, dass Methylierung von C, das sind die Cancer-Gene, sehr häufig bei sporadischem Cancer gefunden werden, und auch die Alterungsgene, die epigenetisch verändert werden, sieht man bei diesen Patienten. Bei Colitis-Cancer sieht man sogar weniger Methylierung. Mit dieser Studie hat er eigentlich das ganze Thema abgeschlossen und gesagt, ja, es mag der eine oder andere methylierte Fall vorkommen, aber es scheint nicht der wirkliche Prozess zu sein, der da in Gang gesetzt ist. Eine andere Arbeitsgruppe hat sich etwas später eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen Repair-Mechanismen einfallen lassen, nämlich den Basic Scission Repair und den Mismatch Repair, und konnte zeigen, dass durch Überexpression von AEG und API, und das ist hier in Überexpressionsexperimenten gezeigt worden, Mikrosatelliteninstabilität induziert werden kann. Und sie haben hypothetisiert, dass durch entzündliche Zellen, hier jetzt eine entzündliche Makrophage, Sauerstoff- oder Stickstoffradikale, diese beiden Proteine des Basic Scission Repair Pathways aufreguliert werden, die dann zu einer Störung im Mismatch Repair Pathway führen und deswegen zu Mikrosatelliteninstabilität. Wie gesagt, Herr Kampreger hat sich mit dem in seiner Doktorarbeit intensiver beschäftigt. Er hat eine Co-Kultur, ein Co-Kultursystem entwickelt, wo er einerseits Targetzellen, das waren Colon-Epithelzellen aus der Zellkultur, mit aktivierten neutrophilen Granulozyten kultiviert hat. Die hat er primär von Patienten oder von gesunden Spendern isoliert und hat dann in der Co-Kultur sie einige Tage zusammen sein lassen und geschaut, was passiert nach 2 bis 4 Tagen mit diesen Zellen da unten. Dann hat er die diversen Analysen gemacht und gesehen, dass einerseits ein Zellzyklusarrest in den meisten Zelllinien, die er da untersucht hat, stattfindet. Und dieser Zellzyklusarrest sehen Sie hier in den schwarzen Balken. Das ist ein G2-Arrest, wo die Zellen nicht mehr in die Mitose gehen. Und das machen sie klassischerweise deswegen, weil ein Checkpoint aktiviert wird, der die Zellen stoppen lässt. Da wird ein Stoppsignal hochgezogen, so wie an der Kreuzung, rotes Signal, und man muss stehen bleiben. Die einzige Zelle, die das nicht gemacht hat, ist die Lovo-Zelle. Und die Lovo-Zelle ist spezifisch mutiert in MSH2, einem wichtigen Mismatch-Repair-Gen. Wenn man dieses MSH2 im Rahmen eines Chromosomentransfers in die Zelllinie wieder hineinbringt, das ist diese Lovo mit dem Chromosom 2, weil MSH2 auf dem Chromosom 2 liegt, dann sieht man, dann kommt es wieder zum Stopp. Und wenn man das wieder rausnimmt, indem man sie neulich dort mutiert, hört der Stopp wieder auf. Damit konnte er zeigen, und dasselbe ist hier auch in der zweiten Zelllinie, dieser HEC59, die auch spezifisch mutiert ist in MSH2, dass MSH2 ganz essentiell ist für diesen entzündungsinduzierten Zellzyklusstopp. Wir sehen schon die Interaktion zwischen Entzündung und Reparaturmechanismen. Er konnte, und ich werde da nicht näher darauf eingehen, Aktivierung von Zellzyklus Cell Cycle Arrest Signals, also P21, P53 Phosphorylierung zeigen, die induziert werden im Rahmen der aktivierten neutrophilen Granulozyten. Hier sehen wir das sehr schön in der Lovo plus 2 Zelllinie. Und das Interessanteste ist eigentlich, dass er zeigen konnte, dass er mit neutrophilen Granulozyten auch Mikrosatelliteninstabilität in vitro herstellen kann. Das heißt, alleine die Co-Kultur zwischen neutrophilen Granulozyten und unseren Zellen innerhalb von wenigen Tagen führt dazu, dass Mutationen in dieser Zelle entstehen. Die Hypothese, die dann als rausgekommen ist, dass eigentlich zentral dieses MSH2-Protein steht, das um die DNA-Strang herum als Homodimer oder Heterodimer besteht, je nach Organismus, und dass hier bei solchen Mismatches oder Mispairing, wie hier in diesem CA, eigentlich hängen bleibt und dann einen Zellzyklusarrest herbeistellen, indem es ATR aktiviert, CHECK1 aktiviert, B53 phosphoryliert, B21, und mit B21 bleibt die Zelle dann in G2 stehen. Es gibt neuere Daten zu MicroRNAs, ich werde nicht näher darauf eingehen, die Zeit ist etwas fortgeschritten, aber das ist auch ganz, ganz interessant, Überexpression von MicroRNA 155, kurz gefasst, macht auch MLH1-Verlust und führt zur Mikrosatelliteninstabilität. Und interessanterweise sieht man auch eine Überexpression dieser MicroRNA bei Patienten mit Colitis ulcerosa. Etwas klinisch Relevanter und klinisch Interessanter für Sie ist wahrscheinlich dieser Field-Effekt, von dem ich anfänglich gesprochen habe. Und ich habe noch ein, zwei Dia zu diesem Field-Effekt, um dieses Konzept etwas zu verbreitern. Da geht es darum, dass nicht nur hier die eine dysplastische Läsion ist oder dieser eine Cancer ist, sondern dass ein ganzes Areal darum und hier ein ganzes Areal und manchmal auch ein Areal hier und auch im Querkolon spezifisch mutiert sind. Ein spezielles Mutationsmuster haben, das hochspezifisch ist. Eine sehr, sehr schöne Arbeit im letzten Jahr dazu erschienen ist, darf ich Ihnen hier vorstellen. Die Kollegen sind Pathologen und sind ganz, ganz fein mit ihren pathologischen Samples vorgegangen. Hier sehen Sie ein Präparat von so einer dysplastischen Läsion oder Krebsvorstufe, wobei hier vier Areale hervorzuheben sind. Areal 1 wäre diese Low-Grade-Dysplasie, Areal 2 wäre eine Hyperplasie oder hier die Hyperplasie groß herausvergrößert, Areal 3 wiederum eine dysplastische Läsion, Areal 4 wieder nur eine Hyperplasie und Areal 5 eine reine chronisch inflammatorische Region, die man nicht als dysplastisch als Pathologe bezeichnen würde. Was die Kollegen gemacht haben, sie haben mit Microdissection die einzelnen Krypten ausgelöst und jede einzelne Krypte DNA untersucht. Und wenn Sie sich die DNA-Untersuchungen ansehen und hier sehen Sie die einzelnen Krypten aufgelistet, die aus der jeweiligen Region rausgekommen sind, dann sehen Sie, obwohl hier Low-Grade ist und hier Hyperplasia und hier nur Chronic Inflammation, dass Sie Mutationen auf beiden B53 Allelen sehen, auf einem Allel zwei gleiche Mutationen sehen, Punktmutationen, die hochspezifisch sind und das zweite Allel in beiden Fällen durch einen Verlust von 17p verloren gegangen ist. Und das ist über die ganze Länge hier zu sehen. Das heißt, wir haben hier ein ganzes Areal, das dieselben Arten von Mutationen hat und nur einzelne Areale sind vom Pathologen eigentlich als Pre-Cancer oder Cancer-Lesion erkennbar. Und das ist etwas, was wir in anderen Studien auch zeigen konnten, nicht nur in so nahen Bereichen jetzt mikroskopisch nahe gesehen haben, sondern weit entfernt. Man sieht das wirklich über Zentimeter und 10 Zentimeter weit entfernt. Das sind große Effekte, die sich wahrscheinlich im Rahmen der chronischen Entzündung durch Stammzell-Distribution, also Stem-Cell-Migration, sie sind multifocal, sie sind delocalized, erklären lassen. Aber das ist ein wichtiger Teil des Konzepts und das bringt mich wieder zum Anfang. Es ist wirklich die lokale Entzündung im Gastrointestinaltrakt, die diese Tumore ausmacht. Es ist die Entzündungszelle, die direkt tumorigen wirkt, die direkt jetzt nicht nur den DNA-Schaden durch vermehrte DNA-Schäden, ich glaube, das passiert fast gar nicht. Ich glaube, wir machen gar nicht mehr DNA-Schaden. Was diese ROS und RONs wirklich machen, ist, dass sie die Repair-Mechanismen lahmlegen und dass eigentlich der Repair gestört wird. Temporär gestört wird oder dauerhaft gestört wird, je nachdem, welche Störung vorliegt. Und die anderen Bereiche, eben auch Signaltransduktionserweiterung, Zytokine, eine wesentliche Rolle spielen. Mit dem darf ich mich bei vielen Mitgliedern der Arbeitsgruppe bedanken. Dieses etwas unscharfe Foto wurde gerade vor zwei, drei Wochen im Rahmen des Laboratories am Christian Doppler Geburtshaus in Salzburg aufgenommen. Wir sind da zufällig vorbeispaziert und es hat alles sehr gewundert. Ein paar Mitglieder der Arbeitsgruppe sehen Sie auch im Saal. Es gibt Leute, die sehr viel arbeiten, aber es gibt Leute auch, die dann sehr viel feiern. Das ist einer unserer Jungstars, der derzeit leider mit einem Gips im Krankenhaus liegt. Und da ist ein anderer Jungstar und eine ältere Starin und so weiter bei gutem Essen doch zu sehen. Ich hoffe, dass das ein netter Abschluss war für Sie. Für uns war es ein nettes Lab-Retreat. Herzlichen Dank.